Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Heute sitze ich bei Simone Moska von der Moska Group und wir beide haben uns kennengelernt letztes Jahr auf einem Event von der Zeit, wo wir beide ein bisschen was zum Thema KI und Nachhaltigkeit und Firma nach vorne entwickeln sprechen konnten. Mhm. Und weil wir uns sehr gut verstanden haben, habe ich darum gebeten, ob wir vielleicht uns nicht mal auf einem Podcast treffen können. Und deswegen bin ich gerne hierher gekommen und herzlich willkommen.
Hallo Max.
Sehr schön. Du bist CEO von der Moska Group und vielleicht...
Group Moska. Ich muss es gleich hören. Group Moska.
Okay. Genau. Also CEO von der Group Moska. Mhm. Wir haben eine Maschine von euch im Einsatz, aber vielleicht kannst du kurz sagen, was ist euer, sage ich mal, Signature-Produkt? Wo kommt ihr her, bevor wir ein bisschen in die Themen einsteigen?
Also, Moska ist eigentlich wir machen komplett End-of-Line-Verpackung. Darum geht's eigentlich. Unser Signature-Produkt ist im Endeffekt eigentlich die Umreifungsmaschine. Damit haben wir gestartet. Mit den passenden Umreifungsbändern dazu, also die Consumables, das ist unser Signature-Produkt. Mittlerweile ist aber deswegen auch dieses Thema Group Moska. Mittlerweile stellen wir in unserer Gruppe aber auch noch Stretch-Wickler her und bieten im Endeffekt vom Handumreifungsgerät bis zur vollautomatisierten Palettenpresse alles an. Mhm. Also End of Line. Das heißt, wenn der Kunde seine Produkte eigentlich im Karton hat, so, da übernehmen wir und ab da würden wir den Karton im Endeffekt übernehmen, den Karton schließen, den Karton auf Palette setzen, den Karton, also die Palette bilden, die Ladeeinheit sichern mit Umreifungsbänder, wenn es braucht, auch noch Stretchwickelfolie drumherum, um einfach diese Ladeeinheit perfekt auf den LKW zu bringen, in den Container, wo auch immer der dann hingeht oder in ein Lager.
Wenn du heute auf eure Kunden schaust, also ist der größere Umsatzanteil eher so Firmen wie wir, die einfach nur einen Umreifer haben, oder ist es eher die komplexe Anlage, wo, wie du gerade beschrieben hast, viele verschiedene Techniken zusammenkommen? Was ist da heute?
Ich glaube, es ist ein guter Mix, aber es ist schon, es ist natürlich schon die komplexe Anlage, weil da haben wir uns auch auf dem Markt gut eine gute Brand eigentlich auch geschaffen. Ja? Da liefern wir ab, da sind wir vom Service her bekannt, dass wir immer da sind, egal wann der Kunde uns braucht, Moska kommt. Das ganze Team auch weltweit, also dieses ganze Thema vollautomatisierte Linie. Natürlich sind wir aber auch für den Kunden da, oft hat er ja beides. Also der hat vielleicht dann einmal die vollautomatisierte Linie auf der einen Seite und dann aber vielleicht noch so Einzelstationen, wo er dann mit einer einfachen Wickelanlage andere Produkte oder sowas, andere Ladeeinheiten bildet.
Mhm. Ich komme jetzt da eher so aus dem, ich sage jetzt mal B2B und / E-Commerce, wo ich mich auskenne. Also da ist es natürlich oft so, dass viel irgendwie nur im Karton rausgeht. Mhm. Aber wie du sagst, zweite Linie für größere, unhandlichere Sachen. Du hast gerade davon gesprochen, dass ihr weltweit unterwegs seid. Kannst du beschreiben, also ihr kommt hier aus Deutschland, welche Teile sind aktuell die größten oder und welche, sag ich mal, Verteilungen habt ihr da ungefähr?
Also tatsächlich sind wir eigentlich, wir sind europaweit unterwegs. Dann kommt aber sofort USA. Also USA ist wirklich unsere größte Niederlassung, absolut. Ja. Da produzieren wir auch Umreifungsbänder. Wir stellen auch in Kanada noch Umreifungsmaschinen her. Also die großen Anlagen werden auch in Kanada hergestellt. Dann kommt eigentlich sofort auch Asien. Also auch in Asien haben wir eigentlich Indonesien, Taiwan, was du suchst, Vertriebsniederlassungen und Serviceeinheiten. Das ist immer uns ganz wichtig. Maschinenbau an sich haben wir in Malaysia. Also dort wird auch produziert, sowohl Bänder, Consumables, als auch Maschinen. Nicht alle, also mehr die Einstiegsmaschinen, mehr die Kleinserien. Oder Serienprodukte. Die großen Anlagen machen wir hauptsächlich jetzt hier in Deutschland.
Mhm. Und Also kannst du sagen, wie viele Maschinen insgesamt ihr pro Jahr verkauft? Also dass man, also ich kenne jetzt nur unsere, ich glaube Sonic.
Sonic, so. Ja, genau.
Aber in dem Fall, das ist leider schlecht für euch, die läuft seit ewigen Zeiten.
Ja, ja. Also, das ist die laufen leider sehr lange und sehr gut, ja. Es ja, kommen genau. auch immer noch Kunden, die kommen dann mit 30 Jahre alten Maschinen. Sonics ist es dann nicht, aber es ist vielleicht noch ein Heizkeil oder Reibschweiß und fragen dann nach Ersatzteilen. Also die laufen zu lange.
Ja, genau. Okay,
also sind ja sehr nachhaltig.
Ja, das stimmt. Genau. Also das heißt, bei uns läuft die lange, aber kannst du so einen Eindruck geben, insgesamt wie viele Maschinen so von dem, sag ich mal, klassische Umreifungsmaschine?
Jetzt erwischst du mich tatsächlich fast auf dem falschen Fuß, weil die Zahlen habe ich jetzt nicht alle im Kopf. Nee.
Weil aus meiner Sicht sozusagen, also wenn ich hier in die Logistik reingehe, das ist ja so, also A, schon welchen Karton ich zugeschickt kriege, wenn ich irgendwie Katzenfutter bestelle. Ja. Ich schaue ja, aufgebaut ist. Aber da seid ihr schon, finde ich, ziemlich breit vertreten. Also im speziell bei den, ich sage jetzt mal, unhandlicheren
Produkten. Das umreift wird. Ja, tatsächlich ist es auch so. Eigentlich ist der Trend die letzten Jahre mehr zum Karton kleben gegangen. Mhm. Weil eigentlich, also wir haben auch durchaus Kunden, gerade Modeversandhäuser zum Beispiel, die haben dann irgendwann, sind die auch vom Umreifen weg, weil es dann hieß, es darf gar kein Plastik mehr eingesetzt sein am Karton. Was mich dann immer sehr wundert, weil wenn ich dann den Karton aufmache und ich bin selbst ein Online-Shopper, weil ich gar keine Zeit habe, groß zum Einkaufen. Und dann mache ich den Karton auf, habe draußen zwar kein Plastik mehr, sondern ein Klebeband, was ja auch komischerweise, also nicht vielleicht unbedingt nur aus Papier ist, sonst wird es ja nicht kleben. Aber anderes Thema, ich mache den Karton auf und dann hole ich die Kleider und die sind dann auch in Plastikfolien. Also ist immer alles ein bisschen schwierig und ich kann es auch immer nicht mehr nachvollziehen, aber es ist halt einfach dann vielleicht Politik oder auch ein Branding-Thema, weil man einen wunderschönen Karton entworfen hat. Tatsächlich geht im Kartonbereich oft auch der Trend zu dieser Abreißlasche. Finde ich persönlich auch gar nicht so unkomfortabel, weil dann oft auch wieder für eine Rücksendung der Klebestreifen drin ist am Karton. Ja. Also ich glaube, da haben wir sicherlich vielleicht auch Markt in den letzten Jahren verloren. Wenn aber ein Produkt unhandlich ist oder ein bisschen schwerer, weiß ich von jedem DHL oder UPS, dass er heilfroh ist, wenn ein Umreifungsband nochmal drumherum gemacht ist, einfach zum Händen, ja, genau.
Wir haben ja auch über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, da kommen wir später nochmal dazu. Wenn du jetzt auf euren Markt schaust, also da kenne ich mich jetzt eher in Deutschland aus, würdest du sagen, der Markt wächst oder ist das eher, schrumpft er eher?
Also, der Markt wächst eigentlich, was so Automatisierung angeht. Da wächst er noch. Also, wenn investiert wird, dann sind es eigentlich eher in Automatisierungsthemen, weil wir natürlich alle diese Thematiken, Fachkräftemangel, dann vielleicht auch Dinge automatisieren, Prozesse anpassen, verbessern, geht oft einher mit, ich brauche jetzt einfach eine andere Art von Maschine. Also vollautomatische Anlagen. Oft ist es auch ein Thema, wenn es um Digitalisierung geht. Also was kann ich vielleicht noch dem Kunden an digitalen Möglichkeiten zur Verfügung stellen, weil er wieder irgendwelche regulatorischen Anforderungen hat. Also das sind auch oft Themen, die wir ja alle mit abbilden, also zum Thema Meldewesen dann später. Aber der Trend geht eigentlich in Europa. Naja, also so richtige Wachstumszahlen haben wir auch nicht mehr unbedingt gesehen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, in Europa. Wir wachsen eher weltweit.
Ja, haben wir auch viel drüber gesprochen. Ja. Also ist ja einfach auch sozusagen Wirtschaftswachstum entsteht ja hier relativ wenig. Und ich sag mal, im klassischen Rückenwind vom E-Commerce, da seid ihr vielleicht dann eher das Ergänzungsprodukt, oder?
Also wir sind tatsächlich während Corona stark gewachsen, muss man ganz ehrlich sagen, weil dort natürlich dann gerade die Online-Thematiken sehr hoch war. Und auch im Palettenbereich zum Thema Wickeln war natürlich auch ein ganz großes Hygienethema. Also da ist natürlich auch wichtig gewesen, dass es wirklich auch alles hygienisch versendet wird und da brauche ich dann halt eben eine Folie. Was soll ich sagen? Es ist in Europa ist natürlich klar, die Kunden gehen von ihren Produktionsständen vielleicht weg außerhalb Europas und wir müssen folgen.
Ihr müsst folgen, müsst ihr dranbleiben. Also das habe ich verstanden. Mhm. Es ist nicht nur die klassische Logistik, sondern das ist auch für eine Produktion end of line. Das ist für euch ja auch super key. Also das heißt, wenn ich Produkte habe, die ich auf einer Palette dann verschicke, vielleicht sogar ins Zentrallager, dann muss es auch für den Versand zum Kunden vielleicht sogar schon vorbereitet sein. Also muss es einfach gut verpackt sein.
Ja, ja, natürlich, klar.
Und deswegen ist für euch der klassische Zielkunde nicht nur der Logistiker, sondern wirklich auch, sage ich jetzt mal, Hersteller von weißer Ware oder ähnliches.
Genau, das ist eigentlich unser klassischer Zielkunde. Mhm. Also eigentlich Hauptbranche ist durchaus Wellpappe, es ist weiße Ware. Ja, es sind Konsumartikel in Masse, ja. Also keine Ahnung, der Shampoo-Flaschenhersteller oder ich will jetzt hier keine Namen nennen, alles, was irgendwo abgefüllt ist an täglichen Verbrauchsgegenständen, das in Karton kommt und später im Endeffekt in den Supermarkt.
Ja.
So. Und was du natürlich auch unheimlich gut umreifen kannst, weil es sämtliche Temperaturen aushält, ist natürlich auch im Lebensmittelbereich TK-Ware. Mhm, okay. Wir haben jetzt mit unserem spanischen Reisepack, also mit unserem Zukauf in Spanien. Mosca ist ja das Premium-Produkt im Endeffekt mit Nonstop Performance. Ich glaube, ich darf nachher auch noch was zu unserer Marke erzählen. Und wir haben Reisepack dazu gekauft, weil wir einfach gemerkt haben, dass nicht jeder unserer Kunden ist einfach derjenige, der eine Premium-Anlage braucht mit sämtlichen digitalen Features und was es da auch so gibt, sondern manchmal reicht einfach auch so der Einstieg, also dieses good enough. Und das war eigentlich mit dem Grund, warum wir Reisepack mit in unsere Gruppe aufgenommen haben. Und Reisepack kommt aber eigentlich ursprünglich aus der Agrikultur, war für uns auch eine völlig neue Branche.
Mhm.
In die wir uns jetzt eigentlich auch rein entwickeln, durchaus auch mit hochautomatisierten Anlagen, weil es da auch immer mal wieder einen Kunden gibt, der braucht dann mehr wie eine Reisepackmaschine.
Agrikultur heißt, das ist dann der Hersteller von, weiß ich jetzt nicht.
Der im Endeffekt, die Maschinen stehen dann wirklich in den großen Erntezentralen, okay. Avocados, was auch immer, Orangen. Ja. Und dann wird im Endeffekt in die Gemüsekisten sortiert oder in Netze gepackt. Die Netze kommen in diese typischen Pappkartonkisten, die man ja dann auch im Handel sieht. Und diese Kisten werden auf den Paletten dann einfach mit einer Umreifung gesichert, dass die während dem Transport im LKW, wenn es dann ins Lagerhaus geht, in die Kühlhäuser oder sowas, dass da nichts passiert, dass da keine Kiste runterfällt. Okay. Also da geht es ja bei uns beim Umreifen geht's ganz oft um das Thema natürlich eine stabile Ladeeinheit bilden. Und es geht ganz oft um Arbeitssicherheit und Transportsicherheit.
Ja, es ist mega spannend, weil ich meine, ja, absoluter Logistikprofi, kenne mich megamäßig aus, aber ich habe ja sozusagen über 70% von euren Kunden gar keine Ahnung. Also das heißt, die habe ich nicht auf dem Schirm.
Ja, ja.
Aber das ist natürlich auch ein interessanter Markt, kann ich mir vorstellen. Und das ist ja schon auch in Summe gesehen weltweit ein wachsender Markt, weil mehr Menschen, mehr Essen. Also muss man gucken, wo man an die Verarbeiter dahin kommt.
Zum Beispiel auch, ja. Genau. Mhm. Also das sind natürlich die Themen. Und also was mir immer ganz wichtig ist, ist, wenn du was produzierst, der meiste Carbon entsteht ja eigentlich, wenn ich ein Produkt herstelle. Und dann müssen wir einfach, unsere Aufgabe ist einfach, das so gut zu verpacken. Und so gut als Transport, im Transport zu beschützen durch unsere Verpackung, dass es wirklich im Lager oder im Distributionszentrum ankommt und der Ware ist nichts passiert.
Genau, keine Schäden.
Keine Schäden, ja. Weil ganz zum Schluss, wenn ich jetzt weiße Ware habe und ich habe jetzt den Staubsauger oder den Fernseher, jeder Kunde, wenn man selbst als Kunde irgendwo unterwegs ist im Elektrofachhandel, man nimmt den Karton, der nicht beschädigt ist. Wenn da eine Transportdelle drin ist oder was auch immer, das kauft keiner. Und dann schmeißen die das im Endeffekt später weg oder müssen es ganz stark reduzieren und das will natürlich auch kein Handel.
Die Agriculture-Firmen, ist das, wenn du vorher von Kanada gesprochen hast, sind es da auch Agriculture-Firmen oder ist das ganz ein anderes Segment?
Also hauptsächlich sind wir jetzt in Spanien unterwegs, fangen aber tatsächlich mit den Agriculture-Themen und Reisepack-Themen auch in, ja, hauptsächlich ist es dann Südamerika an.
Okay. Und ich habe gelesen, also bevor wir jetzt vielleicht zu Group Mosca ein bisschen den Bogen hinkriegen, eine andere Firma, mit denen ihr eine Kooperation habt, die kenne ich jetzt auch als Anwender, das war Siat, also die waren bei uns auch lange im Einsatz. Da habe ich aber nur gelesen, strategische Kooperation. Kannst du da noch ein bisschen mehr sagen, was da das Ziel ist?
Naja, Siat hat jetzt, Siat hat einfach ein paar Anwendungen im Portfolio, die wir nicht haben als Mosca, und dann war irgendwann einfach mal die Überlegung, überlegen, entwickeln wir das jetzt auch? Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt und sagt, er will seinen Karton unbedingt zukleben und gibt uns aber die Aufgabe, er will End-of-Line-Abkarton, will aber den Karton unbedingt kleben und nicht umreifen. Mhm. Wir haben diese Anwendung nicht im Maschinenportfolio, dass wir einen Karton zukleben. Siat hat sie. Ja. Siat macht einen guten Maschinenbau, passt perfekt zu uns auch, mhm. auch von der ganzen, von den Werten, von der Einstellung, vom Mindset. Und dann haben wir einfach gesagt, ey, lasst uns doch einfach zusammenarbeiten. Das heißt, wenn wir eine komplette Linie anbieten dem Kunden und er will jetzt einen Karton kleben oder braucht irgendein anderes Thema, einen Karton Aufrichter, irgendwas, was halt Mosca jetzt nicht hat, was wir aber für die Linie brauchen, dann arbeiten wir da eben komplett bei der Linienkonfiguration mit Zia zusammen.
Und nochmal eine Rückfrage da dazu, die Maschinen oder die Anlagenplanung und den Vertrieb, macht ihr den dann oder macht ihr das über Integratoren und Partner oder wie funktioniert das?
Wir machen das eigentlich komplett. Wir machen das komplett. Wir werden oft von Integratoren gerufen für das End-of-Line-Thema und okay. übernehmen dann. Aber tatsächlich macht es bei uns jetzt, unsere Spanier haben sich da eigentlich, also Movitec hat sich da jetzt ziemlich drauf spezialisiert. Also wenn es so Komplettanlagen sind. Ja. Wir haben hier auch noch eigene Projektierung, immer bei dem Thema Umreifung und so weiter. Aber Movitec hat sich jetzt eigentlich zu dem Thema End-of-Line-Anwendung, Ingenieurdienstleistung im Endeffekt komplett etabliert. Die machen das schon jahrelang. Und Movitec hat eigentlich, die stellen die Wickler her ja. selbst, die wir jetzt aber mittlerweile unter Mosca vertreiben. Mhm. Und Movitec hat sich jetzt zu unserem Ingenieurdienstleister entwickelt, die letzten Jahre.
Okay, das heißt, jetzt ein abstraktes Beispiel, wenn jetzt ein, sag ich mal, ein Hersteller für weiße Ware sagt, mhm. ich lasse mir eine Logistik auslegen, schreibe das aus bei 3-4 Integratoren, mache eine Logistikplanung, dann kann es sein, dass die alle 3 am Ende dann sagen, ja, End of Line, fragen wir aber bei Mosca an.
Kann vielleicht passieren, ja, ja.
Okay. Genau. Und dann seid ihr sag ich mal, Sublieferant für den mhm. Gesamtanlagenlieferant.
Genau. Ja.
Okay.
Mhm.
Und welche Rolle spielt da das Thema Software heute und Softwareanbindung?
Ja, also ganz großes natürlich, ne? Weil jetzt gibt es ja auch noch aus der Regulatorik-Themen wie den Digital Product Passport. Mosca hat daraus eigentlich eine Weiterentwicklung gemacht. Wir nennen das Digital Load Pass. Also wir nehmen dann einfach nicht nur die Daten mit vom Produkt, sondern wir geben noch aus der Ladung Daten dazu, also von der Palette. Zum Beispiel, mit wie viel Gramm Kunststoff wurde diese Palette, diese Ladeeinheit jetzt gebildet? Ist dieser Kunststoff wirklich auch mit dem Rezyklatanteil ausgestattet, der mhm. jetzt auch aus der Regulatorik zum Beispiel angefordert ist. Und das sind ja die ganzen Themen, die kommen ja beim Kunden irgendwie. Wir haben ja ganz viele Themen aus Brüssel, die wir jetzt auch aus der PPWR alle erfüllen müssen. Und dann ist das schon die ganz große Frage, wie meldet denn der Kunde das alles? Schreibt er da irgendwelche Excel-Tabellen oder was auch immer? Das ist ein Wahnsinnsaufwand.
Ja.
Und wir versuchen dem Kunden jetzt einfach zur Verfügung zu stellen, dass wir seine Daten aus dem Produkt, die er ja ermittelt hat, er hat das Produkt hergestellt, er hat die Daten, er hat eine Konformitätserklärung zu dem Produkt und wir schleppen die alle weiter, geben dann die Daten noch vom Karton dazu und eben von der Ladeeinheit und ganz zum Schluss kann er dann im Endeffekt melden, ich habe hier so und so viel, keine Ahnung, 60 Paletten am Tag mit dem und dem Kunststoffanteil rausgeschickt und davon waren so und so viel Prozent Rezyklatanteil.
Das heißt, er kann über die Maschinen, die bei euch, also die von euch bei ihm im Einsatz sind, kann er am Ende sagen, also einfach nur übersetzt, das ist sozusagen wirklich konkret bei mir rausgegangen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt da eure Maschinen können messen, ob jetzt da, ich sage jetzt mal, 5 Meter Umreifungsband mhm. oder ob 3 ja. Meter Umreifungsband dabei ja. waren. Das heißt, ihr wisst, welches Ladehilfsmittel irgendwie reinkommt, wird
genau.
mit einem Barcode abgescannt.
Ja.
Dann kennt ihr die ursprünglichen Daten,
ja.
kombiniert die mit euren und
schleppen die weiter. Genau.
Erstellt praktisch eine Art Protokoll.
Genau.
Okay.
Und geben im Endeffekt dieser Palette auch noch mit, wenn es der Kunde möchte. Wir haben hier im Haus ein eigenes Testcenter. Also wir geben dem, wir machen dann auch das Thema Ladeeinheiten und Transportwesen. Wir prüfen das nach EUMOS-Standard. Also wir geben dieser Palette dann im Endeffekt auch mit, du bist nach dem und dem EUMOS-Standard jetzt abgepackt. Also geht es halt auch immer wieder um Sicherheit im Straßenverkehr.
Du musst leider für mich kurz erklären, ja. was der EUMOS-Standard ist.
Der EUMOS-Standard, ja, das ist so ein europäischer Normenstandard, wie man denn eine Palette packt und wie man denn zum Beispiel eine Ladung sichert auf dem LKW.
Okay.
Also da gibt es so Standards.
Okay, Normen. Also wir verschicken jeden Tag Paletten, aber ich kenne den nicht. Aber meinst du, meine Mitarbeiter kennen den?
Das ist eine gute Frage. Oh, könnte man aber auch mal schulen. Ja, genau.
Müsste ich vielleicht mal nachfragen. Also
tatsächlich ist es so, dass bei uns oft Kunden um die Ecke kommen. Die kommen dann, wenn sie immer wieder Probleme hatten, wenn sie merken, Mensch, entweder habe ich auf der Strecke immer wieder Probleme. Oder jede vierte oder fünfte Palette kommt beim Kunden an und ist irgendwie beschädigt.
Ja.
Dann kommen die schon zu uns und stellen uns dann vielleicht mal 2, 3 Paletten hin und sagen, verpacken wir die einfach. Verpacken wir die eigentlich richtig? Ja, was ist denn da jetzt eigentlich das Problem? Und wir können es halt messen. Also dann müssen wir halt schauen, ist es umreift? Ist es verliert? Ist es vielleicht zum Schluss eine Kombination, die du brauchst? Also das machen wir dann schon. Das heißt, wir entwickeln mit dem Kunden ein Verpackungsschema für seine gängigsten Paletten. Wir können dem sogar einen Tracker mitgeben, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, es gibt ja manchmal ganz komische Dinge. Auf der an der Strecke habe ich immer Probleme. Vielleicht habe ich da, keine Ahnung, starke Schlaglöcher, enge Kurven und irgendwas passiert auf dieser Strecke. Und bei dem Distributor, wenn da die Ladung ankommt, jedes zweite oder dritte Mal habe ich Themen. Und dann können wir dem Fahrer zum Beispiel sogar einen Tracker mitgeben. Also dann wird wirklich auch getrackt, was ist es denn, was auf diese Ladeeinheit einwirkt an Kräften und wie müssen wir denn jetzt vielleicht die Ladeeinheit anders bilden.
Und jetzt, wenn ich nochmal auf den Digital Load Pass zurückkomme, das könnte ja eigentlich auch eine Dienstleistung für die Zukunft werden, wenn ich sage, ich will zum Beispiel, also ich jetzt unsere Maschine ist zu alt, die kann das sicher nicht.
Nee, die kann es nicht mehr wahrscheinlich.
Wenn ich jetzt eine moderne Anlage im Einsatz habe, dass ich versuche beispielsweise den CO2-Fußabdruck zu berechnen.
Absolut. Ja, klar.
Und dass ich unseren Kunden sagen kann, mit den Ladehilfsmitteln und mit den verpackten Paletten, die wir losgeschickt haben, haben wir das und das verursacht.
Ja, absolut.
Okay, also, macht ihr das schon oder ist das ein Ziel oder ist das?
Also wir können den Carbon mit angeben. Mhm. Viele Kunden verstehen es auch noch gar nicht oder wissen noch gar nicht, was sie mitmachen sollen. Ja. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich mir einen Nachhaltigkeitsbericht schreibe oder sowas und ich will mir ein Ziel setzen, ich will jetzt meine Transportlogistik verbessern, ich will so und so viel Kunststoff einsparen oder was auch immer. Also das ist ein ganz einfaches Ziel, das ich mir setzen kann. Dann gehe ich halt mal meine Ladeeinheiten durch und schaue, sind die überhaupt richtig verpackt? Ja, kann ich da vielleicht Kunststoff einsparen?
Ja, und
ist gar kein Thema.
Wenn ich es mitdokumentieren kann, ist ja eigentlich ziemlich.
Ich kann es messen, genau.
Müsste ja vielen sehr entgegenkommen. Also,
ja, natürlich.
Ich stelle mir das so als Kundencockpit vor, dass ich sozusagen meinen Kunden schicken kann für alle auf der Moska verpackten Anlage.
Du bist halt ein sehr digitaler Mensch. Du kannst es sofort du hast es jetzt sofort verstanden. Ja, vielleicht müsstest du bei uns einen Vertrieb genau. Ja. Das ist tatsächlich schwierig zu erklären. Du hast es sofort verstanden, den Mehrwert, und der ist auch da. Und es ist ja nicht nur, dass ich den Carbon jetzt zum Beispiel messen kann und wir da selbst auch Verbesserungsziele setzen kann. Es geht ja im Endeffekt auch darum, ich kann ja Geld sparen. Also wenn ich meine Verpackungsschemen kenne und anpasse, spare ich ja einfach meistens auch Verpackungsmittel, einfach Mengen an Folie. Mhm. Oder kann ich denn ein Umreifungsband, vielleicht auch brauche ich da jetzt die 15 mm oder reicht vielleicht auch ein 12er oder ein 9er Band. Also wir gehen diesen Weg mit unserem Kunden zusammen, dass wir einfach auch sagen, komm, wir schauen mal, dass du im Endeffekt minimaler wirst, aber immer noch nach Eumers Standard verpackst. Also es ist sicher.
Irgendwie runtergeht, soweit es eben geht.
Sinnvoll, ohne dass Schäden riskiert werden. Genau, in der Transportverpackung.
Okay.
Und dass eben die richtigen Rezyklatanteile in den Kunststoffen verwendet werden, die eben auch aus der Regulatorik jetzt über die PPWR angefordert werden. 12.8. ist Stichtag. Viele wissen es noch gar nicht.
Ja,
ganz großes Thema.
Ich weiß es, aber ich weiß auch nicht, ob ich es kann. Also das ist das nächste Thema. Das ist aus meiner Sicht, also da bin ich tatsächlich gespannt, wie es dann am Ende genau kommt.
Sind wir alle gespannt? Ja.
Ja,
ja, alle gespannt. Also wir sind ready, wir haben uns, also mit unseren Produkten, aber klar, ich habe ja auch einen Ersatzteilversand und auch eine, also wir hatten die gleichen Themen. Ich habe natürlich erstmal geschaut, dass wir wirklich für unsere Produkte die Konformitätserklärungen ready haben bis zum 12.8. bis zum Stichtag. Parallel dazu haben wir natürlich ja auch Versandeinheiten, wo wir die allergleichen Themen haben wie jetzt auch du. Ja?
Ja.
Also Leermengen, welche Füllstoffe habe ich da drin, was auch immer. Also diese Aufgaben hatten wir genauso.
Genau, und also bei uns ist auch jetzt das Thema beispielsweise, ich muss es ja auch auf den Verpackungen andrucken.
Mhm.
Und jetzt haben wir bisher, wir haben für viele Kunden, ich sag mal, das Aftermarket-Business in deren Look and Feel gemacht.
Mhm.
Jetzt bin ich aber verpflichtet, da unsere Website drauf zu machen, wo alle Konformitätserklärungen drauf sind. Das ist schon irgendwie schwierig.
Ist schwierig.
Also ich finde es tatsächlich, ich bin gespannt, wie es am Ende dann wirklich umgesetzt wird. Ich weiß jetzt nur, dass wir da gerade ziemlich dran sind.
Alle nervös. Also ich kenne niemanden, der da jetzt gerade sagt, oh super, 12.8., ich bin mit allem schon durch. Also und vielleicht, ich glaube, dass auch jeder noch irgendein Thema hat, das er jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja,
mit Sicherheit. Also bei uns, ich sag mal, ich glaube alles, wo wir haben eine so eine Maschine, die praktisch das Kartonvolumen anpasst an den Inhalt. Da, glaube ich, sind wir inhaltlich relativ weit.
Ja.
Und da können wir auch viel mit einer Kamera mit dokumentieren und
ähnliches. Ja.
Aber alles, was bei uns so Sonder ist, drumherum, da improvisieren wir gerade noch ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, natürlich, klar. Das ist das ganz große Thema. Also wir machen ja auch für jede unserer großen Anlagen haben wir im Endeffekt eine Sonderverpackung mit Holzgestellen und was auch immer. Also das wird ja teilweise...
Vielleicht fahre ich am 12.8. in Urlaub.
Ja, ich glaube, also sagen wir es mal so, die Frage ist ja wirklich, wie wird es kontrolliert, wie wird's wirklich gehandhabt, wer hält sich dran? Ich mache auch dieses große Fragezeichen, was ist denn eigentlich mit der ganzen Importware, die nach Europa reinkommt, wer kontrolliert denn bitte das? Also ist es denn dann fair für die ganzen europäischen Hersteller, die sich da jetzt dran halten? Hält sich überhaupt in Europa jeder dran? Also da muss ich schon mal die große Frage stellen. Ja. Ich glaube in Deutschland ja. Wir sind bei so Sachen sehr regelkonform. Gut, bei uns gibt es dann auch Vereine, die sich da schon bereit machen. Ist es denn auch wirklich in ganz Europa so? Ich bin einfach mal gespannt, ja. Und ich mache das große, große Fragezeichen, wenn ich einen Kontakt habe nach Brüssel. Dann frage ich das auch.
Ja.
Ich sage, was ist denn mit der ganzen Importware? Das ist doch unfair uns gegenüber, ja, die sich dann wieder, die vielleicht auch dann teurere Füllmaterialien verwenden müssen oder was auch immer. Im Endeffekt wird es ja meistens wieder teurer. Ganz zum Schluss. Und wenn es nur das ganze Handling ist und das Erstellen der Konformitätserklärung in den Unternehmen und so weiter und so weiter, das ist ja alles ganz viel Arbeit. Du brauchst schlaue Köpfe, die sich mit nichts anderem beschäftigen seit Monaten. Das ist schon.
Und was kriegst du als Antwort, ob es fair ist oder dann sagen die?
Ja, das wird sicherlich dann irgendwie kontrolliert. Da müssen wir mal schauen. Ich frage mich wirklich, wie wird es gemacht, wie wird es gehandelt? Keine Ahnung.
Und das betrifft ja vor allem jetzt nicht nur, ich sag mal, der ganze Schrott, der von Temu kommt, sondern das betrifft ja jede einzelne Maschine, die irgendwie auf einem Ladungsträger irgendwie verpackt.
Wir hatten ja das Thema mit der PPWR mit Artikel 29 ganz extrem. Da bin ich ja dann eigentlich losgegangen und habe einen europäischen Verein gegründet für alle Umreifungsbandhersteller. Mhm. Und wir haben uns mit den Folienleuten zusammengetan und haben ganz stark mal erklärt, was denn passiert zum Thema Supply Chain Ketten in ganz Europa, wenn dieser Artikel durchgeht. Also da stand drin, Einwegkunststoff wird verboten für eine Transport Logistik. So,
ja.
Punkt.
Wäre alles zusammengebrochen.
Ja, jetzt überleg dir das. Also du nimmst die Folie und die Umreifungsbänder weg und das soll alles nur noch im Mehrweg stattfinden. Also da hat man auf dem Papier sich irgendeine Geschichte ausgemalt, die erstmal wunderbar klingt, aber einfach halt überhaupt nicht zur Realität passt.
Gar nicht,
passt nicht, ist nicht praktikabel und auch Hygienethemen nicht berücksichtigt. Ich meine, Molkereiprodukte, es gibt extra Folien, die wurden jahrelang entwickelt mit so kleinen Löchern drin, die im Endeffekt, wenn die in Joghurt oder saures Hahn oder was auch immer, wenn das auf, das, da wird ja noch die Folie im Endeffekt im Kühlraum mitgenutzt für diesen Gärprozess. Also das ist ja alles ausgetüftelt seit Jahren. Jetzt nimmt man da auf einmal diese Folie weg. Das ist ja.
Und wie ist das am Ende rausgegangen?
Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben einen Delegated Act bekommen im Februar, jetzt 2026. Und man hat eingesehen, dass da ein Fehler gemacht wurde. Es steht immer noch, es sind noch ein paar so Kleinigkeiten zum Thema Berechnungsmethode und so weiter, die noch offen sind. Ich glaube, da braucht man einen extra Podcast, um über dieses Thema zu sprechen. Also so ganz durch sind wir noch nicht, aber so mal dieses Verbot, was da drüber hing, das ist jetzt eigentlich weg, weil man wirklich eingesehen hat, da bricht alles zusammen. Und da war ja, Max, da war meine ganz große Frage. Was ist bitte mit den Paletten, die an den Containerhäfen aus Asien kommen? Und in Europa ist Einwegkunststoff verboten. Muss dann an den Containerhäfen die Palette umgepackt werden in ein Mehrwegsystem? Weil ab da geht's ja auf LKW und wahrscheinlich durch ganz Europa. Ist ja so.
Ja.
Also Containerschiff kommt rein, Container wird abgeladen.
Da
hat man nicht dran gedacht. Unglaublich.
Die diese Idee hatten, die müsste man eigentlich mal zum Abendessen einladen, weil man würde es wirklich gerne mal verstehen, was da dahinter steht.
Ja, ich durfte schon mitsprechen. Ja, es sind natürlich, sagen wir es mal so. Ach, ich bin ja eigentlich auch ein Mensch, der ich denke manchmal auch ein bisschen Pippi Langstrumpf will ich mir auch erhalten. Es klingt ja erstmal schön, alles im Mehrweg. Es klingt ja erstmal schön.
Hat ja, Vorteile, ja?
Hat Vorteile. Und klar, kein Plastik und kein Müll. Mhm. Nur, ich muss ja dann, keine Ahnung, ich brauche ja dann zum Beispiel, wenn ich das alles in irgendwelche Gitterboxen packe, wer packt mir das denn in Gitterboxen? Ist das denn hygienisch? Ich muss diese Boxen ja auch irgendwo reinigen. Naja. Ich muss das irgendwo zählen. Ich muss das melden. Das ist ja alles, man hat halt gedacht, so wie bei der Europalette, das ist auch ein Mehrwegsystem. Ja, aber wenn man mal ehrlich ist und schaut, klar ist vieles auf einer Europalette, aber es ist auch ganz viel Ware auf einer Einweg-Kunststoffpalette. Und es hat auch alles seinen Sinn und Zweck. Das hat sich über Jahre entwickelt. Und,
also wir haben einen Lieferanten, der uns im Mehrwegbehältersystem beliefert. Und für den funktioniert das auch sehr, sehr gut. Ja. Wenn ich das jetzt aber, nur weil es für den sehr gut funktioniert, auf alle umstellen müsste, ich bräuchte eine Halle, die ist viermal so groß.
Ja, und wo poolst du? Du brauchst Pooling-Systeme. Ja. Das würde alles mehr Personalkosten, Bürokratiekosten, Meldekosten. Also es würde einfach nur noch eine zusätzliche Belastung. Und also die meisten Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, die haben alle gesagt, das geht auch gar nicht. Also es war einfach nur, es geht gar nicht. Und nochmal, es gibt ja Mehrwegsysteme, sei es im Pharmabereich, diese Boxen, die dann an die Apotheke gehen oder so. Es gibt ja schon, die Drogeriemärkte machen das auch ganz oft mit so Boxensystemen. Also es gibt Themen, auch die Automobilzulieferer.
Klar,
ganz klar, die gibt es, wo das gut funktioniert. Und da habe ich ja überhaupt gar nichts dagegen. Und sicherlich, und da müssen wir alle ehrlich sein, gibt es vielleicht auch noch ein paar Themen, die man im Mehrweg machen kann. Also nochmal, ich darf ja nie zumachen darf, sagen, ja, es muss alles so bleiben, wie es jetzt ist. Auch wir müssen uns da umstellen und müssen einfach nach vorne schauen und vielleicht mal rechts und links ein bisschen mehr die Augen öffnen. Aber so ein grundsätzliches Verbot und zu sagen, es muss jetzt alles im Mehrweg sein und so weiter, das hätte, also ich wüsste gar nicht, wie wir das in Europa hätten machen sollen.
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Mm-mm. Da bin ich froh, dass ich das gar nicht so im Detail mitgekriegt habe.
Nee, also das war eine, glaub mir, das hat mir ganz
Unwissenheit viele, mein Schlaf.
Also. Das hat mir ganz viele schlaflose Nächte gekostet. Und tatsächlich, ja, wir haben ein Plastikthema, sicherlich.
Ja.
Und ich gehe dann eher den Weg und sage jetzt, lass uns zum Beispiel mit der PAU, also mit diesen Plastikbandherstellern, die jetzt da in Europa, die großen sind rein, manche auch nicht, aber ich habe die größten, haben wir eigentlich gesammelt unter der PAU. Und eins unserer großen nächsten Themen ist, eine Branchenlösung zu entwickeln für die Entsorgung von Umreifungsbändern und natürlich auch das Thema Folie nochmal angehen gemeinsam, damit man dem Kunden ganz klar sagt, das bleibt im Kreislauf, müssen wir mit Recyclern zusammenarbeiten. Ähnlich der PET-Flasche war auch ein langes Thema, bis sich da so eine Branchenlösung etabliert hat.
Und dass Nachhaltigkeit dir wichtig ist, kriegt man mit, wenn man dir folgt auf LinkedIn. Das sieht man auch, wie du darüber schreibst, sozusagen auch Themen einfach adressierst, die dir wichtig sind. Ich glaube, ihr seid auch ausgezeichnet worden im Sinne der Nachhaltigkeit.
Ja, ich habe auch den Titel der nachhaltigsten Maschinenbauerin Deutschlands. Das ist ja vom Handelsblatt mal bekommen. Genau.
Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wenn du guckst aus Sicht der Nachhaltigkeit auf deine oder eure Firma, wie würdest du dir den Stand einschätzen? Also wo seid ihr gut, wo unterstützt ihr, was sind aktuelle Themen? Das würde mich noch ein bisschen interessieren.
Ich glaube, das ist mittlerweile so bei uns in der DNA verankert. Mhm. Also und eigentlich war es schon immer da, vielleicht hat man es nur nicht Nachhaltigkeit genannt. Du hast vorhin gesagt, deine Maschine, die hält jetzt schon seit über 20 Jahren. Das ist nachhaltig. Wenn du eigentlich eine Maschine baust, die du nicht alle 3-4 Jahre auf den Schrott bringen musst, weil sie nicht mehr läuft, sondern die wirklich hält, die repariert werden kann, wo Ersatzteile geliefert werden. Das ist Nachhaltigkeit im Maschinenbau, dass ich mit Teilen arbeite, die ich später wieder in den Kreislauf zurückgeben kann. Also mit welchen Rohstoffen wurde da was hergestellt.
Ja.
Das ist im Endeffekt Nachhaltigkeit. Und wenn du bei den Consumables schaust, ja, dann arbeiten wir mit Kunststoffen, die du im Kreislauf halten kannst, die du jetzt, entweder machst du wieder ein neues Umreifungsband draus oder ganz zum Schluss gibt's halt einen Blumentopf. Also das ist, oder eine Gießkanne oder was auch immer. Also für mich ist Kunststoff, der darf nicht in die Umwelt gelangen. Das ist natürlich nicht schön. Also bitte nicht wegschmeißen. Das ist auch viel zu schade. Das ist eigentlich ein Rohstoff. Lass ihn noch im Kreislauf und du kannst da so viel tolle neue Sachen draus machen. Und das ist für mich eigentlich auch mit ein Grund, warum ich mich so für diese Kreislaufthematik eigentlich begeistere. Wenn wir mehr Dinge im Kreislauf halten würden, müssten wir auch gar nicht so oft auf den Rohstoff zurückgreifen. Und das ist ja jetzt in Europa auch ein ganz großes Thema. Wir sind ja jetzt nicht gerade ein rohstoffreiches Land.
Nee, wir haben
nicht. Was wir nicht haben, ist Rohstoffe. Ja. Nicht viel. Oder wir fördern sie nicht. Oder was auch immer, was da jetzt die Gründe sind. Ja, das eine haben wir nicht, das andere fördern wir nicht. Die Themen, die wir haben, sollten wir ja im Kreislauf halten.
Und wenn ich jetzt auf euer Produkt gucke, also hinter dir ist auch ein Band, ist es so, dass man irgendwie sagen kann, man kann da immer noch versuchen, dass man das 10% dünner macht mit den gleichen Werten? Oder also was sind da?
Wir sind ständig in Entwicklung. Ja. Also die Frage, die geht, und wir haben eine eigene Entwicklungsabteilung für die Umreifungsbänder, und diese Frage, kann ich dünner werden, kann ich weniger Material nehmen, behalte dann aber die Spezifikationen bei. Mit welchen Materialien arbeite ich überhaupt? Also das sind die treiben uns ständig um. Also das sind ständig Überlegungen, ob man da was ändern oder verbessern kann. Jetzt hat sich im Umreifungsband aber weltweit eigentlich das Thema PET, also das sind im Endeffekt die Grünen, das sind im Endeffekt sind es Flaschen, Trinkflaschen, also PET-Flakes. Ne? Ja. Also es ist schon 100% Recyclingmaterial. Mhm. Und das andere ist Polypropylen, und es hat sich einfach auch so durchgesetzt als Material. Und macht es aber jetzt eigentlich auch wieder einfach, weil der Recycler eigentlich weiß, egal von welchem Hersteller es kommt, die Grünen sind immer aus PET und die Polypropylenbänder, die sind ja in den europäischen Ländern oft auch bunt. In Deutschland sind sie meistens schwarz und weiß. Ja, gibt manchmal auch so Sonderfarben, hat auch oft ein Branding-Thema. Aber eigentlich ist es immer ein Polypropylen und kannst du auch zusammen im Endeffekt wieder aufbereiten.
Mhm. Und vielleicht noch als sozusagen letztes Thema, was mich ein bisschen interessieren würde, Group Moska. Mhm. Was ich eingangs vergessen habe zu fragen, wie viele Mitarbeiter seid ihr insgesamt, damit man auch nochmal so ein Größengefühl entwickeln kann?
Mhm. Also wir sind jetzt insgesamt weltweit fast 1500.
Mhm.
Genau, in der ganzen Gruppe.
Und jetzt habt ihr gerade das Rebranding. Mhm. Hol mich mal ein bisschen ab. Ich weiß jetzt, wie rum es gesagt wird.
Ja, ja.
Und was ist die Idee dahinter?
Genau, also die Idee dahinter hinter Group Moska ist eigentlich das natürlich. Erstmal war es für uns eigentlich so das Thema, wir brauchen so eine Klammer über uns drüber, weil wir nicht nur noch Moska sind.
Mhm.
Also wir waren halt eben, klar, Moska ist unsere DNA, da kommen wir her, Moska als Umreifungsmaschinenhersteller, Umreifungsbänder, aber wir sind eben mittlerweile viel mehr. Das gehört mittlerweile Movitec dazu, es gehört Reisopack dazu, es gehört On dazu, es gehört Packpart dazu. Also durch Zukäufe, durch Ausgründungen hat sich im Endeffekt unsere Gruppe stark vergrößert die letzten Jahre, und wir sind viel mehr wie der Maschinenbauer. Und diese Geschichte wollten wir erzählen. Wir wollten da eine Klammer drumherum machen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht mit Workshops. Wie stellen wir es da ab? Bleiben wir? Machen wir? Geben wir uns allen einen neuen Namen? Oder setzen wir irgendwie was drüber? Und das ist es jetzt geworden. Und das heißt jetzt Group Moska, weil im Endeffekt, wenn man es untereinander schreibt, wenn man unser Logo anschaut, Group und Moska, dann haben wir ein G und ein M untereinander. Und das sind die Buchstaben des Gründers, Gerd Moska.
Ah.
Und deswegen im Endeffekt auch Group Moska und nicht Moska Group, weil sonst passt es nicht mehr. Das war einfach so, das ist so im Doing entstanden. Das war auch, als wir dann das Logo gemacht haben, haben wir so ein bisschen rumgebastelt und nebeneinander, untereinander, und auf einmal hatten wir da ein GM und haben gesagt, das ist es.
Mhm.
Weil auch wenn er leider gar nicht mehr bei uns ist, aber irgendwie hatten wir Freude daran, ihm da diese Initialen zu schenken.
Als sagen wir, weltweit agierende Familienfirma, in dem Sinne hier vor Ort auch Hidden Champion, ist das ja auch schön, wenn man die Geschichte trotzdem mitnimmt.
Ja, also finde ich schon.
Gehört ja auch dazu.
Finde ich auch, genau.
Aber tatsächlich aus meiner Sicht wichtig, das zu tun, weil das war mir so nicht bewusst. Jetzt habe ich mich natürlich vorbereitet und das auch angeschaut, deswegen war mir das klar. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt einfach nur über die Logimat schlendere, dann wäre mir das noch nicht so bewusst
also
geworden.
Auf der Logimat war man tatsächlich auch noch komplett mit Auftritt Moska.
Mhm.
Und auf der Interpack waren wir jetzt dieses Jahr das allererste Mal als Group Moska.
Mhm.
Und das war schon auch ein bisschen für unsere Moska-Kunden ein bisschen verwirrend.
Ja.
Weil auf einmal war dieser Stand nicht nur noch blau, diese Moska-Welt, sondern auf einmal gab es da noch ein Rot für Movitec und ein Schwarz-Gelb für Reisopack.
Ja.
Aber das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir im Endeffekt die Identität gelassen haben. Der Marke Reisopack, weil die sich ja immer auch schon gerade im Agrikulturbereich sehr stark etabliert hatte.
Ja.
Und auch Movitec, es ist ihre DNA, wo sie herkommen. Die Mitarbeiter sind spanische Unternehmen, beide Unternehmen. stolze Spanier. Die haben das alleine aufgebaut und das wollten wir ihnen auch nicht nehmen, nur die da einfach unter Mosca packen. Aber wir wollten eine Klammer drüber machen und eine Geschichte erzählen. Und ich bin ganz ehrlich, die Geschichte, die muss noch viel mehr erzählt werden. Und wir haben gerade ein paar andere interne Themen, aber das steht absolut noch auf unserer To-Do-Liste. Genau diese Geschichte, warum Grupo Mosca, wer sind wir eigentlich, was gehört noch alles dazu? Das ist unsere Aufgabe für die nächsten Monate und Jahre, ja.
Genau, mir das wollte ich auch sagen, also sozusagen der, ich konsumiere die News ja hauptsächlich logistiktechnisch über LinkedIn und dann natürlich auch über die Fachmedien, ein bisschen Logistik heute und dann rund um die Logimat. Und da ist das auf jeden Fall noch in dem Sinne so ausbaufähig, dass freue ich mich, wenn ich das ein bisschen besser verstehe.
Ja, absolut. Sagen. Also müssen wir noch, dürfen wir noch ausbauen und das ist noch ein großes To-Do. Das dürfen wir, die Geschichte dürfen wir noch besser erzählen. Also jeder, der jetzt Simone Mosca folgt, darf natürlich auch erstmal der Mosca GmbH folgen, aber auch der Grupo Mosca, das ist im Endeffekt die Klammer und auch da wird nochmal, also wir werden auch unsere LinkedIn-Kanäle alle noch ein bisschen sortieren, weil durch die Zukäufe haben wir natürlich, jetzt haben wir noch einen Movitech-Kanal, dann haben wir auch einen Reisepack-Kanal. Das müssen wir jetzt alles, das ist alles noch ein To-Do für dieses Jahr, das wird alles noch ein bisschen sortiert und geordnet, dass es einfach auch logischer ist, genau.
Ja, sehr schön. Also ich werde auf jeden Fall auch sozusagen eure Profile verlinke ich auch und kann es nur empfehlen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und in dem Sinne bleibt mir da nur vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das bisschen im Hintergrund oder die Hintergründe zu erklären. Mhm. Ja, sehr gerne. Und in dem Sinne hoffe ich, diese Can-Do-Mentalität, dass du und dein Team, dass ihr die gut weiter behaltet, weil das können wir gut gebrauchen.
Ich gebe alles.
Sehr gut, sehr gut.
Danke.
Also, vielen Dank.
Danke dir.
Genau, von meiner Seite noch, wenn es Feedback gibt oder irgendwelche Rückfragen, einfach max@supplychainhelden.de. Kann ich im Zweifelsfall auch weiterleiten oder ihr fragt einfach direkt selber bei LinkedIn. Also, danke.